D-Radio Wissen. Update.
Wir wissen nicht, ob die Juncker-Kommission den Wandel zum Besseren bringt. Wir wissen nur, ohne die Juncker-Kommission wird er auch nicht kommen. Also werden wir es jetzt im täglichen Zusammenraufen versuchen.
Zusammengerauft hat sich das EU-Parlament, wie auch der SPD-Europaabgeordnete Udo Bullmann. Das Parlament hat in Straßburg für die neue EU-Kommission von Jean-Claude Juncker gestimmt, trotz aller Vorbehalte gegen einige neue Kommissare. Damit steht praktisch die Europaregierung für die nächsten Jahre. Unser Thema heute im Update. Ich bin Raphael Krämer.
Update.
Der Applaus für den neuen Kommissionspräsidenten der EU war lang im Europaparlament. Am Ende haben knapp 2/3 der Abgeordneten für die neue Kommission von Jean-Claude Juncker gestimmt. Ein Team, das der Kommissionspräsident vorher in seiner Rede als Kommission der letzten Chance bezeichnet hatte. Das schaffe es entweder, Europa seinen Bürgern wieder näher zu bringen, oder es scheitere.
Soit nous réussissons à rapprocher les citoyens européens de l'Europe, soit nous échouons.
Vom EU-Parlament gab es dafür Rückendeckung. Jean-Claude Juncker und seine Kommissare konnten sich bei der Abstimmung auf die Konservativen und die Sozialdemokraten stützen. Sie bekamen aber auch Stimmen aus den anderen Fraktionen. Juncker hatte vor der Abstimmung in einer Rede vorgestellt, was er plant. Er will als erstes 300 Milliarden Euro in Europas Wirtschaft stecken, um vor allem für mehr Arbeitsplätze zu sorgen.
Ich werde dieses Investitionsprogramm nicht wie ursprünglich geplant innerhalb der ersten 3 Monate vorlegen. Der zuständige Vizepräsident und ich werden dies noch vor Weihnachten tun.
Juncker verspricht mehr Wachstum und mehr Wettbewerb. Außerdem weniger Einfluss der nationalen Regierungen auf die Arbeit der EU. Er will sich aber im Gegenzug auch weniger bei den Mitgliedstaaten einmischen. Viele von Junckers Kommissaren bleiben aber umstritten, auch wenn sie in den Anhörungen des Parlaments durchgekommen sind. Da ist der Brite Jonathan Hill. Er wird Finanzmarktkommissar, obwohl er als Bankenlobbyist verschrien ist. Oder der Franzose Pierre Moscovici. Er soll in Zukunft über die Haushaltsdisziplin der EU-Staaten wachen, hat sich aber in Frankreich selbst über die Euro-Schuldenregeln hinweggesetzt. Dem deutschen Kommissar Günther Oettinger wird vorgeworfen, vom Netz keine Ahnung zu haben. Er ist in der Kommission bald für Digitales zuständig. Im Fall des umstrittenen Kulturkommissars aus Ungarn ist Juncker im letzten Moment noch auf das EU-Parlament zugegangen. Tibor Novrocic hat in Ungarn die Freiheit der Medien beschnitten, sollte aber in der EU für Bürgerrechte zuständig sein. Dieses Ressort hat Juncker ihm noch abgenommen. Novrocic ist stattdessen für Sport zuständig. Die neue Kommission ist noch nicht im Amt. Jetzt sind die Staats- und Regierungschefs der EU an der Reihe, die neuen Kommissare auch formell zu ernennen. Dann werden sie noch vor dem Europäischen Gerichtshof ihren Amtseid ablegen. Ist das alles passiert, soll die EU-Kommission nächste Woche Samstag ihre Arbeit aufnehmen.
Kein Kommentar. Doch, Meinung.
Die neue EU-Kommission wird auch im Netz diskutiert. Auf tagesschau.de schreibt Nutzer Thomas Wohlzufrieden: Dieses Europa wird auch in Zukunft von immer mehr Menschen abgelehnt werden. Es erweckt den Eindruck eines Moloch, der vornehmlich mit sich selber und den Interessen von Wirtschaft und Finanzwelt beschäftigt ist. Auch User Dito findet: Bei einer Befragung der Bevölkerung hätte diese Kommission keine 5% bekommen. Und das Schlimme ist, sie wissen es und es interessiert sie nicht. Auf Facebook kommentiert Nutzer Andreas Haas: Mich schaudert es, wenn ich daran denke, dass diese Mannschaft über das Werden der EU bestimmt. Positive Kommentare zum Thema sind selten im Netz zu finden. Nicht ganz so kritisch äußert sich etwa Nutzer Ich sage mal auf spiegel.de. Es ist üblich, jedem Team zum Start viel Erfolg zu wünschen, was ich hiermit tue. Wir brauchen Europa dringend, aber nicht diese EU. Die nächsten Tage werden zeigen, ob sich da was grundlegend ändert.
Was sonst noch wichtig war?
Sie wollten nach Syrien, um sich dort der Terrormiliz IS anzuschließen. Am Frankfurter Flughafen sind sie schließlich gestoppt worden. 3 Mädchen aus den USA im Alter von 15, 16 und 17 Jahren. Sie hatten versucht, über Frankfurt zu den IS-Terroristen zu reisen. Martina Butler berichtet.
Die Mädchen sind am Freitag nicht in der Schule erschienen und stattdessen in ein Flugzeug nach Deutschland gestiegen. Das berichten US-Medien. Die Mädchen seien 2 Schwestern mit somalischen Wurzeln und ihre Freundin, deren Familie aus dem Sudan stammen soll. Der Fernsehsender ABC berichtet, die Mädchen seien durch eine Medienkampagne radikaler Gruppen in Syrien geködert worden. Sie sollen $2000 von ihren Eltern genommen und sich abgesetzt haben. Ob die Mädchen eine Kontaktperson in Syrien hatten, ist noch nicht klar. Die Ermittler werten derzeit die Computerdaten der jungen Frauen aus. Inzwischen sind sie wieder zu Hause bei ihren Familien.
Im Kampf gegen IS ist auch eine Panne der USA bekannt geworden. Die Terroristen haben offenbar eine Kiste mit Waffen erbeutet, die von US-Truppen ursprünglich für kurdische Kämpfer über dem Irak abgeworfen worden war. Für IS ist das vor allem ein Propagandaerfolg. Die Terroristen nutzen die Panne für Sarkasmus und dankten den USA in einem Video.
Alhamdulillah, ghana amlil mujahideen.
Die US-Regierung hat nur bestätigt, dass eines der Waffenpakete fehlt. Das Deutsche Rote Kreuz sucht weiter nach Helfern für den Einsatz gegen Ebola in Westafrika. Bis jetzt gibt es nach Aussage des DRK-Präsidenten Rudolf Seiters nur 200 Bewerber, die für die Krankenstationen im Ebola-Gebiet geeignet sind.
Dies reicht nicht aus, das ist wahr, um die Kliniken über Monate hinweg zu betreiben. Das Personal soll ja auch alle 4 Wochen ausgetauscht werden.
In Deutschland sieht sich das Robert-Koch-Institut gewappnet, falls es Ebola-Fälle geben sollte. Dessen Präsident Reinhard Burger spricht zum Beispiel von genug Betten auf Isolierstationen.
Ich glaube, es gibt kein Land, was so viele Betten dieser Kategorie vorhält wie hier in Deutschland. Wenn es jetzt wirklich bei einem Ausbruch mit diesem Erreger oder einem anderen Erreger noch größere Zahlen gäbe, dann würde man ganze Einrichtungen umfunktionieren.
Die Bundesregierung hat heute bekannt gegeben, kurzfristig mehr als 5 Millionen Euro für die Ebola-Forschung zur Verfügung zu stellen. Mehr zum Thema gibt es gleich auch hier im Anschluss ans Update in der D-Radio Wissen Redaktionskonferenz. Innerhalb der Lufthansa-Belegschaft gibt es offenbar Kritik am Kurs der Pilotengewerkschaft Cockpit. Nach Informationen des Deutschlandfunks wird im Unternehmen ein offener Brief herumgereicht. Darin wird die Haltung der Pilotengewerkschaft kritisiert. Durch die Streiks der Piloten drohe allen Mitarbeitern des Unternehmens ein großer wirtschaftlicher Schaden. Außerdem verliert die Lufthansa nach Meinung der Verfasser durch die Streiks das Vertrauen der Passagiere. Der Brief soll schon von 1000 Lufthansa-Mitarbeitern unterschrieben worden sein. Die letzte Streikrunde der Piloten war um Mitternacht zu Ende gegangen. Die Panne bei der Kölner Seilbahn über den Rhein gestern ist wohl von einer Windböe verursacht worden. Nach Angaben des Betreibers hat ein Windstoß mit einer Geschwindigkeit von 100 Kilometern pro Stunde eine der Gondeln aus der Spur gehoben. Gestern hatte die Feuerwehr mit Höhenrettern eine Familie mit 2 kleinen Kindern aus 40 Meter Höhe abgeseilt. Die Rettungsaktion dauerte mehrere Stunden. Der TÜV soll jetzt die Kölner Rheinseilbahn untersuchen. Sie fährt erst einmal nicht mehr. Die Staatsanwaltschaft ermittelt auch in dem Fall. Es geht auch um die Frage, ob die Verantwortlichen die Bahn trotz einer Sturmwarnung fahren ließen.
Was noch wichtig wird.
Die EU-Staaten versuchen ein weiteres Mal zum Thema Klimaschutz zu einer Meinung zu kommen. In Brüssel beginnt morgen ein Gipfeltreffen. An dessen Ende soll eine Erklärung stehen, nach der bis zu 40% weniger Kohlendioxid ausgestoßen wird als im Vergleichsjahr 1990. Erreicht werden soll das Ziel bis 2030. Bis jetzt bremsen bei dem Thema viele mittel- und osteuropäische Staaten, wie zum Beispiel Polen. Dort kommt Strom vor allem aus Kohle. Neue Technik wäre teuer. Damit es auch dort mehr klimafreundliche Energie gibt, sollen Gelder fließen. Weitere Themen des EU-Gipfels sind die Ebola-Epidemie und die Ukraine-Krise. Ihm wird eine Mitschuld gegeben an dem Pfusch am neuen Berliner Flughafen, dem ehemaligen Flughafenchef Rainer Schwarz. Er ist deswegen Anfang letzten Jahres entlassen worden. Schwarz will eine Abfindung, weil sein Vertrag noch länger lief. Das Landgericht Berlin entscheidet morgen, ob Schwarz 1,6 Millionen Euro zustehen. Der Ex-Chef des Berliner Flughafens hat mittlerweile einen neuen Job. Er wird im Dezember Geschäftsführer des Flughafens Rostock-Lage.
Und sonst in der Welt?
Vietnam hat einen bekannten Regierungskritiker aus dem Gefängnis entlassen. Nguyen Van Hai ist zwar wieder in Freiheit, musste das Land aber sofort verlassen. Nach Angaben seiner Familie ist er in die USA ausgereist. Hai ist ein prominenter Blogger in Vietnam und hat immer wieder kritisch über Korruption und die Justiz geschrieben. Nacheinander war er wegen Steuerbetrugs und staatsfeindlicher Propaganda zu insgesamt mehr als 10 Jahren Haft verurteilt worden. US-Präsident Barack Obama hatte 2012 gesagt, Hai sei das Opfer einer Kampagne gegen Bürgerjournalisten in Vietnam. Die Kommunistische Partei regiert Vietnam autoritär und steuert alle Medien. Ihr Anspruch ist verjährt. Das Madrider Landgericht hat in einem Berufungsverfahren entschieden, dass die spanischen Contagan-Opfer keine Entschädigung mehr bekommen. In erster Instanz hatte ein Gericht der Forderung einiger Opfer stattgegeben. In der Sammelklage hatten etwa 180 Betroffene insgesamt 204 Millionen Euro Schadenersatz verlangt.
Der Konzern hatte direkt nach dem Urteil damals Berufung angekündigt. Eine Sprecherin begründete dies damit, dass es bereits etablierte und bewährte Möglichkeiten für Kontergan-Opfer gäbe, um Unterstützung zu bekommen. Das Unternehmen Grünthal hatte in den 50er Jahren das Schlafmittel Kontergan auf den europäischen Markt gebracht. Das Mittel führte zu Missbildungen bei Kindern im Mutterleib. Erst vor 2 Jahren hatte sich Grünenthal offiziell für die Schäden entschuldigt. In der Schweiz kann man derzeit die Deckel von Kondensmilchdöschen sammeln. Die historischen Porträts darauf sind allerdings brisant. Wie die Zeitung 20 Minuten schreibt, sind auf den sogenannten Deckeli auch Adolf Hitler und Benito Mussolini abgebildet. Die Supermarktkette Migros, die die Sammelbilder in Auftrag gegeben hatte, hat sich schon entschuldigt. Das sei eine unverzeihliche Fehlleistung gewesen, heißt es in dem Statement. Die Auswahl der Motive habe eine andere Firma vorgenommen. Die internen Kontrollen hätten bei der brisanten Entscheidung für die Konterfeis der beiden Diktatoren wohl versagt. Rund 1200 Hitler- und Mussolini-Deckel sind im Umlauf. Sie wurden vor allem an gastronomische Betriebe geliefert und sollen jetzt zurückgerufen werden.
Wissensnachrichten.
Muskelbepackt und sehr kräftig. So sehen Gladiatoren auf den Abbildungen der Antike aus. Das sieht nach großen Mengen Fleisch aus, aber die Gladiatoren haben wohl ziemlich vegetarisch gelebt. Wiebke Lehnhoff aus den Wissensnachrichten. Forscher aus Österreich und der Schweiz haben den Ernährungsplan der Gladiatoren untersucht. Wie geht denn sowas?
Also die Forscher der Med-Uni Wien und der Uni Bern, die haben sich Knochen von einem Gladiatorenfriedhof angeschaut. Der wurde 1993 in der Türkei entdeckt, da wo in der Antike die Stadt Ephesos lag. Und durch die Analyse dieser Knochen aus dem 2. bis 3. Jahrhundert konnten die Forscher dann Rückschlüsse auf die Ernährung ziehen und haben festgestellt, die war hauptsächlich vegetarisch.
War das denn so ungewöhnlich damals? Also ich stelle mir jetzt so ein Römeressen mit ganz viel Fleisch vor und sowas.
Ja, aber das sind meist Rezepte von reichen Römern, die wir heute kennen. Auf dem Ernährungsplan der normalen Leute standen damals vor allem Getreidegerichte und anderes fleischloses Essen wie Früchte oder Nüsse. Und die Gladiatoren, die werden in historischen Quellen auch als Hordearii bezeichnet, was Gerstenfresser heißt und auch so verstanden wird, dass das Getreide von schlechter Qualität war, was die bekommen haben. Das heißt, die Gladiatoren waren zwar für die Römer wertvoll zur Belustigung als Kämpfer, aber gutes Essen gab es für sie nicht.
Wie konnte man denn von schlechtem Getreide dann überhaupt so kräftig werden?
Das liegt wohl an einem speziellen Aschetrunk, der auch in alten Quellen erwähnt wird. Die Forscher sagen, da war pflanzliche Asche drin, die nach körperlicher Anstrengung dann genommen wurde, um wieder zu Kräften zu kommen und damit die Knochen besser heilen. Das funktioniert wohl tatsächlich, genau wie wenn wir heute Calcium oder Magnesium nehmen.
Du hast noch ein weiteres Thema mitgebracht, und zwar Kaufrausch. Also es geht um Leute, die sich zwanghaft Sachen kaufen müssen. Das untersuchten Wissenschaftler jetzt schon länger und jetzt wurden da ein paar Ergebnisse zusammengefasst. Wiebke, wie läuft denn da so ein Kaufrausch ab?
Also für die Kaufsüchtigen ist nicht das Ziel, etwas zu besitzen, was ihnen gefällt, sondern sie wollen ein Glücksgefühl erleben, das das Kaufen selbst bei ihnen auslöst. Vor dem Kaufen haben die Leute oft eine Phase, in der sie depressiv und angespannt oder gelangweilt sind. Und wenn sie dann shoppen gehen, ist das wie eine kurzfristige Befreiung oder eine Belohnung. Einfach ein gutes Gefühl. Aber dieses Glücksgefühl, das hält dann eben nur kurz und dann bekommen die Kaufsüchtigen Gewissensbisse und schämen sich. Deshalb verstecken sie dann auch oft die Sachen, die sie gekauft haben, horten sie irgendwo, also wirklich unbenutzt, noch verpackt, oder sie geben die Sachen einfach weg und vergessen sie auch.
Was sind die Ursachen für sowas? Warum wird man kaufsüchtig?
Das untersuchen die Forscher noch, aber einige sind davon überzeugt, dass das eine psychische Störung ist, also grundsätzlich eine Verhaltensstörung. Auf jeden Fall gibt es Hinweise darauf, dass zwanghaftes Kaufen in der Persönlichkeit von Betroffenen begründet sein könnte. Außerdem tritt Kaufsucht häufig zusammen mit anderen psychischen Erkrankungen auf. Viele Patienten haben nämlich auch eine Depression und einige leiden an zwanghaftem Horten, was ähnlich ist wie das Messi-Syndrom.
Also hört sich an wie eine richtige Krankheit. Was kann man denn dagegen machen?
Patienten können in eine Verhaltenstherapie gehen und ihre Krankheit da besser verstehen lernen. Und dann bekommen sie auch gezeigt, wie sie ihren Kaufdrang nach und nach reduzieren können und den Kaufrausch vermeiden. Dabei kann dann wohl besonders gut eine Gruppentherapie helfen. Auf jeden Fall raten Mediziner den Betroffenen, dass sie sich psychologische Hilfe suchen sollten.
Du hast auch noch ein bisschen Science-Fiction dabei. Australische Forscher haben es dem Star Trek-Universum nachgetan und haben einen Traktorstrahl entwickelt.
Genau, sie haben eine Laserröhre gebaut, in der sie Objekte anziehen oder wegschieben können. Ähnlich dem Traktorstrahl, mit dem die Raumschiffe im Star Trek-Universum bewegt werden. Und mit ihrem Strahl haben die Forscher kleine, mit Gold beschichtete Hohlkörper aus Glas gut 20 cm weit weggestoßen. Die Wissenschaftler glauben jetzt, dass sie den Traktorstrahl künftig dafür einsetzen könnten, Proben von gefährlichen Stoffen zu nehmen, also nicht ganz Star Trek.
Das war Wiebke Lehnhoff aus den Wissensnachrichten.
Wetter.
Heute Abend bleibt es im Westen und Norden trocken. In den Mittelgebirgen und den Alpen gibt es weiter heftige Sturmböen und Schauer. Die Temperaturen liegen bei 10 bis 2 Grad. Morgen ist das Wetter zweigeteilt. Im Norden und Westen ist es trocken und die Sonne kommt auch mal raus. Im Osten und Süden bleibt es herbstlich. Dort kann es auch mal regnen. Es werden 7 bis 15 Grad.
D-Radio Wissen Update. Montag bis Freitag ab 18 Uhr. Und als Podcast auf dradiowissen.de.